das Wort hineingehen.
Den Abend habe ich euch lange hier behalten. Es war in der Gemeinde von Bruder Sullivan, aber ich habe mich sehr darüber gefreut, über das, was der Herr uns gegeben hat, über den Begriff der Ton. Wir sprachen über den ungewissen Ton, der in dieser Zeit ertönt, und dann, als wir damit fertig waren, sprachen wir über den bekannten und gewissen Klang, den wir gehört haben. Und ich weiß, Gott wird uns helfen, diesen gewissen Klang zu hören in dieser Zeit. Wir stellten fest, dass der göttliche Klang seines Wortes immer der gewisse Klang ist. Es ist der Ton des Evangeliums, und das Evangelium kam nicht in Worten allein, sondern in der Beweisung des Geistes und der Kraft. Da die Bewegung und das Rauschen am Tage zu Pfingsten war etwas Gewisses, das Leben war damit verbunden, das geistliche Leben für die Gemeinde am Anfang. Könnt ihr mich alle gut hören? Gut. Ich habe einige der Ideen von Paul Reeder übernommen. Ihr wisst ja, wie er gepredigt hat. Er hat seine Jacke ausgezogen und Bewegung gemacht auf der Plattform, seine beiden Hände dazu benutzt. Und manchmal war er weg vom Mikrofon. Nun sehe ich hier Bruder und Schwester Collins in der Versammlung sitzen. Wenn jemand nicht glaubt, dass auch Methodisten den Heiligen Geist empfangen, da sitzt einer, der die Taufe im Heiligen Geist empfangen hat. Ein Methodistenprediger aus Kentucky, der die Geistestaufe empfangen hat und jetzt Gottes demütiger Knecht ist. Wir sind froh, dass der Heilige Geist für alle ist, die ihn möchten. Alle, die bereit sind, auf der Grundlage, die Gott dazu gesetzt hat, zu kommen. Es ist für Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Lutheraner, Katholiken, für alle Protestanten, für Schwarz, Weiß und wer sie sind. Für uns alle ist die Kraft des Heiligen Geistes. Nun, wenn ihr für einen Moment eure Häupter zum Gebet neigen möchtet, ehe wir beten, mit gebeugten Häuptern, habt ihr vielleicht ein besonderes Anliegen? Wollt ihr eure Hände erheben, wenn dem so ist? Gott segne euch. Möge Gott jedem Einzelnen das geben, worum ihr bittet. Unser himmlischer Vater, wir nahen uns deinem Thron der Gnade, nicht dem Thron der Gerechtigkeit, denn da könnten wir nicht bestehen. Wir bitten nicht um Gerechtigkeit, sonst wären wir dahin. Wir bitten um Gnade. Und wir kommen, denn du hast uns gesagt, dass wir kommen dürfen. Wir haben die Verheißung, dass wir empfangen werden, worum wir bitten. Wir kommen im Glauben und Zweifel nicht und bitten im Namen des Herrn Jesus Christus. Denn es steht geschrieben, was immer ihr tut, in Worten oder in Werken, tut es alles im Namen des Herrn Jesus. Er hat auf Erden gesagt, was immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Wir sind gewiss, dass wir empfangen werden, worum wir bitten. Denn wir kommen im Glauben, mit allem, was in unserem Herzen ist, glauben wir. Und wir bitten es im Namen Jesu. Wir bitten um Gnade und Barmherzigkeit und Mut, dass wir davon umgeben werden heute Abend. Gib uns einen großen Teil deines Geistes in unserem Herzen, wie wir es benötigen. Gib Glauben denen, die ihre Hände erhoben haben. Und gewähre ihnen die Bitten, die in ihrem Herzen sind, dass wir glauben von Herzen, dass du unsere Anliegen gewähren wirst. Wir übergeben den Gottesdienst und uns selbst dir und tu mit uns, wie du möchtest, denn wir nahen uns dem Predigen des Wortes. Möge der Heilige Geist kommen, das Wort salben und es in unsere Herzen pflanzen. Wir bitten das alles im Namen Jesu. Amen. Ihr, die ihr euch die Schriftstellen merkt, ich bitte euch, mit mir aufzuschlagen, und zwar in 5. Mose, im 2. Kapitel, im 3. Vers. Hier haben wir den Text. Ihr seid nun lange um dieses Gebirge herumgegangen, wendet euch jetzt nordwärts. Ich liebe es, vom Alten Testament zu lehren, denn das Alte Testament ist ein Schattenbild für das Neue. Während wir uns diesem heiligen Worte, diesem Text heute Abend nahen, all sein Wort ist heilig und wahrhaftig. Ich möchte eine Parallele aufstellen zwischen dem Alten und Neuen Testament von den vergangenen Tagen und der jetzigen Zeit. Wie wenig hat Israel geglaubt, wenn jemand ihnen gesagt hätte, dass sie noch 40 Jahre von dem Lande der Verheißung entfernt sind. Als sie gesungen, gejauchzt und gespielt haben, als sie durch das Meer gegangen waren. Auf der anderen Seite des Roten Meeres. Sie hätten es nicht geglaubt, wenn jemand ihnen gesagt hätte, ihr seid jetzt aus der Trübsal, der Drangsal herausgekommen, Gott hat euch befreit und euch hinübergebracht. Es waren eigentlich nur einige Tage entfernt. Und doch hat ihr Unglaube sie 40 lange Jahre dort gehalten. Und unsere Väter sind zu demselben Ort gekommen vor ungefähr 40 Jahren oder etwas mehr. In derselben Situation und Lage. Israel hatte eine große Erweckung. Sie waren auf ihrem Wege in das Land der Verheißung, das Gott ihnen durch einen Schwur zugesagt hatte, wie es Abraham bereits angekündigt, und dass sie in das Land der Verheißung hineingehen mit Gottes Verheißung und Segnungen. Die Stunde der Befreiung war gekommen und Gott hatte alles getan, was er zu tun verheißen hatte. Jetzt waren sie auf dem Wege in das Land. Es war nur einige Meilen entfernt, wenn ihr es auf der Landkarte nachsehen wollt. Ich glaube, dass ich die Strecke in circa 5 Tagen zu Fuß hinter mich gebracht hätte. Wenn man den Punkt in Betracht zieht, vom Roten Meer bis zu dem Punkt, wo sie den Jordan überquerten, um in das Land zu kommen. Nur eine kleine Reise. Und doch, um ihres Unglaubens willen, sind sie 40 Jahre festgehalten worden in der Wüste. Nun, das ist eine Sache, über die wir ernsthaft nachdenken müssen. Wie wenig glaubten sie, dass das Wasser in der Wüste hervorbrechen würde und der Berg Sinai und Kades Barnea und all diese Stationen, dass sie vor ihnen lagen? Und es wären nur einige Tage gewesen für sie, aber sie konnten nicht glauben, obwohl sie so viele große Dinge gesehen haben, die Gott getan hat. Sie waren sicher, im Willen Gottes gewesen zu sein, wie es unseren Vätern vor einigen Jahren ging. Sie waren im Willen Gottes, aber dann haben sie ihren schlimmen Fehler begangen. Den größten Fehler, den Israel je gemacht hat, war, als sie die Gnade abgelehnt und das Gesetz gefordert haben. Sie haben den größten Fehler gemacht in 2. Mose 19, war der größte Fehler, den Israel getan hat. Gott hat einen Bund mit Abraham gemacht, und zwar nur aus Gnade. Aber obwohl Gnade für sie alles bereitet hatte, einen Befreier, ein Lamm, das für sie geopfert wurde, und die größte Erweckung, die sie je hatten, und doch waren sie nicht zufrieden damit. Sie wollten etwas, über das sie streiten konnten. Etwas, dass sie selber durch ihren Einfluss auch noch handhaben konnten. So ist es heute. So war es vor 40 Jahren mit der Pfingsterweckung. Gnade hatte ihnen das Biblische zurückgegeben, hatte den Segen zurückgebracht. Sie sind aus dem Chaos, in dem sie waren, herausgebracht worden aus den formellen Denominationen und Organisationen. Gott brachte sie in die größte Erweckung, die sie je hatte, hat den Heiligen Geist ausgegossen über sie. Sie waren im Geiste. Sie sangen und tanzten im Geiste. Es war eine große Erweckung. Wie wenig wussten sie, dass all diese Jahre noch vor ihnen liegen würden, ehe wir hineingehen werden. Aber wie es mit Israel war, so ist es jetzt mit uns geistlich. Wir sind der Same Abrahams, denn ein Israelit ist nicht der, der es dem Fleisch nach ist, sondern der es dem Geist nach ist. Wenn wir tot sind in Christus, sind wir Erben gemäß der Verheißung, die Gott gegeben hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Abraham war nicht ein Jude, Abraham war ein Heide. Er kam aus dem Land der Chaldäer, aus der Stadt Ur, und er war ein Heide. Nun, erkennet, sie waren nicht weit entfernt, aber sie verweigerten, das anzunehmen, was Gott für sie bereitet hatte. Und sie wollten selber mit der Sache etwas zu tun haben. Da machen wir immer wieder unsere Fehler. Wenn wir versuchen, etwas hinzuzufügen zu dem, was Gott getan hat und was Gott gesagt hat. Lass die Dinge so, wie er sie gegeben hat. Es ist seit fast 2000 Jahren so gewesen. Man hat versucht, immer wieder etwas hinzuzufügen, sogar dem Vater unser. Man hat es anders machen wollen, verbessern wollen. Das könnt ihr nicht. Denn was er spricht, ist vollkommen von Anfang an. Ihr könnt es nicht vollkommener machen, wie es ist. Vollkommen ist vollkommen. Und Gott ist der Einzige, der vollkommen ist. Und wenn wir meinen, er braucht unsere Hilfe, er braucht unsere Hilfe nicht. Er ist Gott. Nun, ihr sagt, ja, er muss die Menschen benutzen, um sein Wort zu verkündigen. Nun, hat nicht Johannes gesagt, Gott ist imstande, von den Steinen dem Abraham Kinder zu erwecken? Natürlich, er ist der Schöpfer. Er kann tun, was er möchte, denn er ist Gott. Nun, wir finden heraus, dass all diese Dinge, sie hatten das Passahlamm vorbereitet. Gott hatte ihnen das Manna vom Himmel als Speise bereitet. Er hat ihnen den Felsen, aus dem sie trinken konnten, bereitet. Und die erhöhte Schlange, damit sie geheilt werden, wenn sie gebissen waren. Und trotz all diesem wollten sie das Gesetz. Sie wollten eine theologische Erfahrung, damit auch sie etwas mitzureden haben, etwas organisieren können und etwas aus sich selber machen. Das ist dieselbe Sache, die mit unserer Pfingsterweckung geschehen ist, die vor über 40 Jahren begonnen hat. Gott hatte sie herausgerufen. Gott nahm einen Mann in Kalifornien, einen Neger, einen Mann, der sogar geschielt hat, und gab ihm die Erfahrung der Taufe des Heiligen Geistes. Und von dort ging es auf die Azusa-Straße und da begann die Mission. Und von dort verbreitete es sich über die ganze Nation. Und dann ging es von Nation zu Nation, bis das Pfingstereignis und die Pfingsterweckung überall bekannt wurde. Welch ein Segen! Gott hatte alles durch Gnade vorbereitet. Viele von diesen konnten nicht ihren eigenen Namen schreiben. Manche kamen zum Gottesdienst mit dem Pferdewagen. Und manche Frauen haben das Korn noch mit dem Flegel ausgeschlagen und den Lebensunterhalt gesorgt, und der Mann ging predigen. Man hat sie verlacht, verspottet, verhöhnt, heilige Roller und alles Mögliche hat man sie bezeichnet. Manche wollte man in die Irrenanstalt stecken, man sagt, ihr seid verrückt geworden. Andere waren die Nacht über im Gefängnis. Was war's? Gott hatte die größte Erweckung bereitet. Das war die größte Erweckung, die diese Nation je gekannt hat. Niemals wird eine solche Erweckung wieder sein, wie die Pfingsterweckung war. Das stimmt. Wesley hatte sie nicht. Mutti hatte sie nicht. Spurgeon hatte es nicht. Calvin Knox. All die großen Reformatoren hatten solch eine Erweckung nicht wie die Pfingsterweckung. Es war die größte Erweckung, die die Erde je getroffen hat, seit Pfingsten. Jetzt, natürlich haben sie im letzten Jahr sehr viele Bekehrungen gehabt. Und die Pfingstgemeinden hatten mehr Bekehrte zusammen, allein wie all die anderen gemeinsam. Aber wo haben wir unseren Fehler getan? Wie Israel. Wir konnten es nicht so lassen, wie es war, um den Heiligen Geist wirken lassen. Nein, wir mussten selbst etwas tun, weil der Unglaube hineingekommen ist. Wenn Israel vorwärts gegangen wäre, wie Gott sie führte, in 2 Wochen wären sie ohne Mühe im verheißenen Land gewesen. Aber sie mussten etwas an Ersatz bringen. Und wenn die Pfingstbewegung vorwärts gegangen wäre im Heiligen Geiste, und wie Gott es bestimmt hat, denn er war da drin, in dieser Bewegung, das war gewiss, dann würden wir jetzt schon im tausendigen Reich sein. Seht, das mit Israel war uns ein Vorbild, was mit ihnen geschah, geschieht mit uns. Seht, sie konnten sich nicht alle vom Geiste Gottes weiterführen lassen. Nein, sie wollten etwas, um einen Namen hervorzubringen, Organisationen zu gründen. Sie formten die Dinge und jemand sagte dann, ich habe die Offenbarung, dass wir auf den Namen Jesus taufen sollten. Und was geschah? Anstatt weiterzugehen und die anderen biblischen Wahrheiten hinzuzufügen, hat man eine Organisation gemacht und jetzt sind schon viele Organisationen entstanden. Und der eine sagt, Jesus kommt auf einem weißen Pferd, der andere sagt, er kommt auf einer weißen Wolke. Was stört es mich? Wichtig ist, dass er kommt und dass wir bereit sind. Warum lässt ihr diese Dinge nicht? Wenn der Name Jesus, der dieser Bewegung zugefügt wurde, ihr hättet doch wissen müssen, dass jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Warum sorgt ihr euch? Ist es von Gott, bleibt es bestehen? Ist es nicht, bleibt es nicht bestehen? Lasst es doch in Ruhe. Ihr habt nicht gepflanzt, ihr braucht doch nicht auszureißen. Nun, jetzt haben wir die Einheitsleute, die Zweiheitsleute, die Dreiheitsleute, jetzt haben wir sie alle. Und einer streitet mit dem anderen, kleine Gruppen hier, kleine Gruppen dort. Und es heißt ja, wir haben die Wahrheit und wir sind richtig und kommt zu uns und wir haben dies und jenes. Wir sind im Grunde genommen nicht getrennt, wir sollten es nicht sein. Wir sollten eins sein als Gläubige, eine Hoffnung, ein Christus, ein Wort, eine Taufe, ein Glaube. Lasst uns vorwärts gehen als Streiter Christi. Wir marschieren vorwärts wie im Kampf, nicht in Organisation, unter dem Kreuze. Und gehen vorwärts mit Jesus. So ist es immer gewesen. Menschen wollten ihren Teil hinzufügen. Sie wollten es auf ihre Art tun. Dasselbe geschah mit Israel. Sie wollten schon einen König. Gott war ihr König. Gott wollte immer alles in allem seinem Volke sein. Aber die Menschen wollten sich selber auch hervortun. Ja, wir haben den Bezirksvorsteher und wir haben den und jenen, all die großen Titel, dass man jemand erhöht, zu dem man aufschaut. Und dann wird gestritten und so weiter. Sogar ehe man da hinaufsteigt, sind die Kämpfe unter denen, die alle hinaufsteigen wollen. Aber was ist es? Wie könnt ihr Glauben haben, wenn ihr sogar die Person ansieht und richtet untereinander? Natürlich, heute sagt man, der Bezirksvorsteher, der andere sagt, ja, der Bischof, der hat es zu sagen. Und die anderen sagen, ja, wir müssen auf den hören und so weiter. Sie versuchen etwas zu sein in ihrer eigenen Organisation. Das ist nicht recht. Ihr müsst Glauben haben an Gott. Ihr müsst alles andere preisgeben, um wirklichen Glauben an Gott zu haben. Seht? Deshalb seid ihr ja Pfingstler, weil ihr das wirkliche Erlebnis gemacht habt. Ihr seid herausgerufen worden, Israel war herausgerufen. Und ihr seid herausgerufen und abgesondert, wie Israel herausgerufen, abgesondert und die Gemeinde des lebendigen Gottes war. Seht, Ihr seid herausgerufen worden, aber was habt ihr getan? Wie der Rest, so habt auch ihr's getan. Ihr wollt sein wie sie. Israel wollte einen König. Samuel, der Prophet, rief sie zusammen und er sagte: Höret, ich möchte euch etwas sagen. Vielleicht in etwas so: Wollt ihr sein wie die Philister? Wollt ihr sein wie die anderen Nationen der Welt? Sie haben ihre Könige sicher, aber euer König ist Gott, der Herr. Ein jeder wahre Prophet würde das sagen. Er wird nichts anderes hervorbringen, sondern immer auf Gott hinweisen. Lasst ihn euer König sein. Er möge euch führen und leiten. Aber sie wollten sein wie die anderen Nationen, trotz allem. Der alte Samuel trat auf und sprach: Gott ist euer König. Gott ist unser König. Versucht euch doch nicht, den anderen Völkern gleichzustellen. Lasst sie gehen, wenn sie wollen. Wenn sie ihre großen Titel und all das haben wollen, alles mit einem Hollywood-Stil und so weiter, lasst sie es haben. Aber das ist doch nicht das Programm Gottes für die Kinder Gottes. Nein, das ist es nicht. Die Dinge brauchen wir nicht. Wir brauchen Gott als König. Lasst sie die Dinge haben, aber nicht ihr. Für euch ist es nicht. Nun, wir beachten, was geschah. Der Prophet sagte zu Israel: Gott sandte mich zu euch als Prophet. Habe ich euch je etwas im Namen des Herrn gesagt, das nicht geschehen wäre? Denkt darüber nach. Er sagte: Hab ich euch jemals um Geld gebettelt? Hab ich je Geld von euch gefordert? Ich bekam jetzt einen Brief von einem Bruder aus Arizona, wo ein großer bestimmter Leiter eine Versammlung hatte und in der Versammlung eine kleine Gemeinde. Es kostete der Gemeinde $6,000, nur um diesen Mann kommen zu lassen. Und dann 10.000 noch für die Bekanntgabe über Radio und so weiter. Und wenn man jetzt noch darüber nachdenkt, Brüder, was $6,000 auf dem Missionsfeld tun würden. Und ein Bruder, vielleicht sind dort auf dem Missionsfeld Brüder ohne Schuhe an, die das Geld nötig bedürften. Und hier haben wir Millionen von Dollar in große Paläste getan. Ich weiß, dass wir ein Gebäude benötigen, aber keinen Marmorpalast. Ich habe es vor kurzem gesehen, wo eine große Organisation, wo sie ein großes Gebäude von $6 Millionen aufrichten. Und Missionare sind noch hungrig auf dem Missionsfeld. Und wir predigen, Jesus kommt bald. Wo könnt ihr in diesen Dingen noch das Rechte finden? Ich begreife es nicht. Euer Leben, eure Taten beweisen doch, was ihr eigentlich seid. Jesus sagte: Wenn ihr eins tut und das andere sagt, stimmt's doch nicht. Wie könnt ihr Gutes mit eurem Munde reden und in eurem Herzen etwas anderes denken? Eure Handlungen sprechen lauter wie eure Worte. Wenn wir glauben, dass Jesus kommt, warum tun wir die Dinge? Wir haben doch keine Zeit für diese Dinge. Nun, ihr sagt mir: Habe ich euch je etwas im Namen des Herrn gesagt, das nicht geschehen wäre? Nein, haben sie gesagt, alles, was du sagtest, traf ein. Sagt mir, wann habe ich euer Geld genommen? Nun, wenn ihr jetzt handeln wollt wie der Rest der Welt und ihr wollt etwas anderes einsetzen als Jehova, euer König, dann werdet ihr sein wie die anderen Völker. Ja, sie wollten jemanden, mit dem sie reden können, zu dem sie aufschauen können, jemand, der ihnen vorsteht. Oh Bruder, wenn ihr geistlich genug seid, dann wird Gott zu euch reden, er wird antworten. Aber ihr dürft an der Wiedergeburt nicht vorbeigehen, erst muss sie geschehen. Nun, wir denken über die Wiedergeburt, wir denken über die Geistestaufe nach. Seht, wie seid ihr hierher gekommen? Ihr seid hier in dieses Leben durch die natürliche Geburt gekommen. Anders ging es nicht. Ihr seid jetzt hier, ihr könnt euch hier ergehen, ihr habt alles im Natürlichen da. Es hat also eine natürliche Geburt stattgefunden. So ist es mit der geistlichen Geburt. Wenn ihr nicht wiedergeboren seid, wisst ihr nicht, worum es im Reiche Gottes geht. Wenn jemand sagen würde, ein Mann hat ein großes Geschäft und er würde dann hineilen zu einem Friedhof und sagen, ich werde mir dort die Leute holen, damit sie in meinem Geschäft alle tätig sind. Was würden die Leute sagen? Die würden sagen, der Mann ist doch nicht ganz bei Trost. Er muss doch die holen, die leben. So ist das auch hier. Wir haben noch den Namen, dass wir leben, aber es ist alles tot. Ihr könnt nicht die Lebendigen bei den Toten auf dem Friedhof holen. Nein, da, wo Gott sie lebendig gemacht hat. Ihr könnt Tag und Nacht zu ihnen predigen. Wenn sie tot sind, werden sie sich gar nicht bewegen. Seht, wenn ihr ihnen sagt, der Herr kommt und dass man auf die Straßen gehen muss, Zeugnis ablegen und so weiter, wie können sie es tun, wenn sie tot sind? Ihr müsst dahin kommen, dass Leben kommt. Ihr müsst wiedergeboren werden. Ihr müsst zu den Prinzipien Christi zurückkommen. Zurück zur Wiedergeburt, zurück zur Taufe im Heiligen Geist, zurück zu den Gebetsversammlungen, zurück zu dem Feuer Gottes. Jawohl. Ihr sagt, ich gehöre dahin, ich gehöre dorthin. Bist du ein Christ? Ja, sagt man, ich gehöre zu der und der. Das ist eine weltliche Sache. Ihr wisst, was ich hier hervorbringen möchte. Manche von euch, die ihr in den Denominationen seid, überlegt euch, was ihr tut. Ich weiß, ihr seid gute Brüder. Wie der Junge, der gekommen ist und hat eine Schnitte gegessen. Und er sagte, dann kam eine alte Katze zu ihm, nahte sich ihm, hat ein bisschen gemiaut. Und die Mutter hat dem Jungen gesagt, hör mal, gib Acht auf die Katze, sonst jeden Moment kann sie dir helfen, nicht wahr? Wenn du nicht Acht gibst. Und tatsächlich, das geschah. Was ist es? Man muss zurückkommen zu dem wirklichen Gewicht des Evangeliums. Wir wollen die Dinge hinstellen, wohin sie gehören. Und die Gemeinde hat ihren furchtbaren Fehler getan. Als sie ihre erste Organisation machte, was taten sie? Natürlich, man hat gewisse Dinge hervorgebracht. Wenn ihr wahrhaft Gläubige seid, dann hat Gott uns verheißen, dass er pflanzt und begießen lässt. Es wird gedeihen, macht euch keine Sorge, denn jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Aber sie mussten es tun. Nun, wir sehen, nach all den Segnungen, die auf Israel kamen, wollten sie dennoch, wie es in 2. Mose 19 geschrieben steht, wollten sie das Gesetz. Sie wollten etwas selber tun. Die wollten den Sabbat, den sie halten konnten, irgendwelche Verordnungen, die sie halten, nach denen sie sich richten konnten und so weiter. Und wenn ihr eine Sache tun könnt, um euch retten zu können, wo bleibt dann die Gnade? Gesetz ist, was ihr tut, aber Gott hat euch seine Gnade erwiesen, indem er euch rettete. Wie ich oft gesagt habe. Seht, wie Gott all diese Dinge gefügt hat. Und in seiner Liebe tun wir dann, was er uns gebietet. Seht, es ist nicht das Gesetz, das uns hält. Es ist die Liebe, die uns zusammenhält. Deshalb liebe ich Gott. Nicht, weil ich ihn fürchte, dass er mich zur Hölle senden würde, wenn ich ihn nicht liebte. Nein, ich liebe ihn so sehr, dass ich das vor ihm Rechte tun möchte. Ich möchte ihn um nichts verletzen, weil ich ihn liebe. Und wenn Männer und Frauen dahin kommen, dass sie zum Gebet gedrungen werden, nicht, dass man sie schieben muss, dass man sagen muss, du weißt doch, heute ist doch wieder Gottesdienst und sie möchten lieber zu Hause bleiben. Aber wenn der Herr eure Freude und die Freude euer Herr ist und ihr alles in ihm gefunden habt, dann werdet ihr immer dorthin gehen, wo die Gemeinde zusammenkommt. Die Gemeinde war vor 40 Jahren in einer besseren Verfassung, dem Herrn zu begegnen, wie sie heute Abend ist. Sie waren Gott näher. Sie hatten mehr Geist in ihrer Mitte wie heute. Was geschah? Wir haben uns abgesondert von den anderen. Und man sagt, ja, ach, die sind nicht richtig, und aber wir haben das Richtige und so weiter. Unterschiede in der Lehre. Gott ist darum gar nicht so viel besorgt, wie ihr meint. Paulus sagt, wenn ich alle Geheimnisse wüsste, hätte allen Glauben und würde all mein Besitztum den Armen geben und meinen Leib brennen ließe und hätte die Liebe Gottes nicht, bin ich nichts, hat Paulus gesagt. Steht in 1. Korinther 13 geschrieben. Seht, ihr vermisst die eigentliche Sache, wenn ihr euch zu trennen versucht. Das beweist schon, dass ihr nicht Glauben habt. Es heißt ja, ich gehöre zu der Gruppe, ich gehöre zu der, möchte mit dem nichts zu tun. Was ist es? Haben nicht alle von ihnen den Heiligen Geist empfangen, reden nicht alle in Zungen? Alle diese Gruppen haben gute und schlechte, so wie in der ersten Gruppe waren und so wird es immer sein. Und Gott gab denen den Heiligen Geist, die ihm gehorchen. Wer hat ihm gehorcht? Diejenigen, die ihm glaubten und ihn aufgenommen haben. Seht, aber wir wollten selber etwas tun. Wollten wie die Methodisten, wie die Presbyterianer, wie die Katholiken eine Organisation machen. Seht, da hat Martin Luther schon versagt, nicht er, die ihm folgten. Seht, John Wesley hat nicht begonnen, diese Männer nicht, aber nach ihnen hat man. Sie haben es immer noch rein gehalten. Aber als diese Männer gingen, kamen andere und dann organisierte man. So war es von Anfang an. Zuerst erkannten sie, es ist Gott durch die Taufe des Heiligen Geistes. Sie blieben dabei. Aber die zweite Gruppe, dann heißt es, wir müssen das tun, wir müssen das einführen und so weiter. Und wir machen hier unsere Gruppe, wir sonnen uns ab. Und unser Führer wird der und der sein und natürlich, und es ist wieder eine Organisation wie die anderen. Sie wollen ein Gesetz, sie wollen Verordnungen, etwas, das sie selber tun können. Sie wollen große Leute aus sich machen, Werke, die sie selber tun können. Gott wird die Werke vorbereiten, wenn ihr nur bereit seid, im Glauben zu gehen. Er wird mehr Werke haben, wie ihr überhaupt sehen und tun könnt. Seht, Gott wird zu der Versammlung hinzutun. Aber heute hat man allerhand, um das Geld zusammenzubekommen und den Prediger zu bezahlen. Man hat gewisse Lotteriespiele und alles Mögliche in den Gotteshäusern. Seht, Menschen wollen ihren Teil dazu beitragen. Und man hat immer wieder neue Gesellschaften hervorgebracht. Gott wird für die Seinen sorgen, für die predigen, wie er für die Leviten gesorgt hat. Und dahin geht der Zehnte, dass sie davon leben. Es ist nicht ein alttestamentliches Argument, nein, mir könnt ihr es nicht beweisen. Denn im Neuen Testament ist es genauso. Gott macht eine Ordnung und ändert sie nicht, es muss so bleiben. So wie mit dem Blut. Jemand sagte, ich will dir sagen, wir tun dies, wir tun das und halten dies und haben die und die Belehrung und so weiter. Und wir weisen Leute auf Christus hin. Seht ihr, ihr kämpft mit dem Wind. Es gibt nur einen Weg zu Christus, das ist durch das Blut. Er kann sich nicht ändern. Wir kommen zu Christus durch das vergossene Blut am Kreuz auf Golgatha. Seht, es gibt keinen anderen Weg. Da ist unsere Sünde hinweggenommen. Und erst dann kann der Geist das Leben auf uns zurückkommen. Seht, wir werden so zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht, werden neue Geschöpfe in Jesus Christus, unserem Herrn. Dann habt ihr dieselbe Erfahrung wie sie am Anfang. Ihr lebt dasselbe Leben, habt dieselben Werke, wie sie es am Anfang hatte. Ja, 2. Moses 19. Es wären 11 Tage gewesen. 11 Tage vom Sinai nach Kadesh Barnea. Und was geschah? Sie haben dort wieder einen sehr schlimmen Fehler getan. Und in Kadesh haben sie Gottes Wort angezweifelt. Aus der Zeit, so lange folgten sie in dem Wege Gottes, aber dort haben sie ihren schlimmen Fehler getan, weil sie Gott nicht glaubten, dass er das wahr machen könnte. Natürlich, sie versuchen ihre Organisation machen, haben schon 12 Kundschafter ausgesandt und 2 von ihnen brachten den Beweis zurück, dass es ein gutes Land war. Josua und Kaleb haben die Weintrauben auf ihre Schulter getragen. Oh, alle schmeckten, sagten, etwas Wunderbares. Aber als sie zur Versammlung kamen, dann haben die anderen schon ihren Bericht gegeben, sagten, das können wir nicht einnehmen. Wir sind wie Grashüpfer vor ihnen, wie Heuschrecken. Da sind die Bischöfe und Kardinäle und so weiter, alles große, angesehene Männer, Riesen und so weiter. Wer sind wir? Wir haben noch nicht mal die Volksschule beendet. Und da sind die Doktoren der Theologie und so weiter. Was wollen wir mit ihnen? Was wollen wir dort überhaupt? Das war es doch gar nicht. Gott hatte verheißen, sie dahin zu bringen. Die Ausbildung hatte nichts damit zu tun. Gott hatte verheißen, den Heiligen Geist zu senden. Und wer kommen will, der möge kommen. Wenn er nicht Bohnen von Kaffeebohnen unterscheiden kann, macht nichts, lasst ihn kommen. Solange ihr die Erfahrung mit Gott macht, seht Petrus und Johannes dort an der Tempeltüre. als dieser Mann, der Gelähmte von Geburt an. Die Bibel sagt, dass sie unwissend ist, sie waren ungeschult. Und doch musste man auf sie hören, denn sie sind mit Jesus gewesen und die Dinge geschahen durch sie. Das ist der Ausweis für jeden Wahren, der Pfingsten erlebt hat. Nicht welche Auszeichnungen ihr habt, diese und jener Art. Das hat nichts damit zu tun. Nein, mögen die Menschen wissen, dass ihr mit Jesus Christus wart. Mögen sie erkennen, dass etwas dahinter steht, dass eure Seele mit dem Feuer Gottes brennt, dass das Pfingsten euch zuteil geworden ist. Oh, wenn man sieht, wie die Gemeinde geht. Ich bin aus der Baptistengemeinde gegangen, um zu dem Pfingsten, zum Pfingsten zu kommen. Denn ich wusste, sie haben etwas. Aber jetzt sehe ich, sie sind so stramm organisiert, wie die Baptisten waren. Natürlich. Und jetzt? Jetzt schauen wir uns um. Damals reisten sie 11 Tage von dem Moment, wo sie Theologie aufnahm, bis zu totalem Versagen. In den totalen Unglauben. Und 2 kamen zurück, die den Beweis hatten. Die Pfingstbewegung vor 40 Jahren, sie hat den guten Beweis, dass ein Land dahinter steht. Und sie haben den Beweis des Zungenredens gehabt. Aber das ist doch nicht der einzige Beweis. Damals hatten sie nicht nur gute Weintrauben, da war ein Land von Milch und Honig, darin war alles. Amen. Aber sie waren zufrieden zunächst mit den Weintrauben. Und so ist es mit der Pfingstgemeinde jetzt. Sie sagen immer Apostelgeschichte 2, Vers 4, Apostelgeschichte 2, Vers 4 und so weiter. Seht, und die Weintrauben, die sie jetzt haben, die sind längst versauert und keiner kann sie mehr essen. Ihr wisst, dass es längst nicht mehr stimmt. Es ist alles gebunden in Organisationen. Aber eine Sache. Mich werden sie nicht in einen Käfig tun. Ich bin frei, so zu predigen, wie die Bibel es sagt. Und solange Gott mich leben lässt, werde ich dastehen und die Wahrheit verkündigen. Nein, ich sage nichts gegen die Menschen in der Organisation, aber gegen das System. Seht, das Gesetz hat ihnen keine Gnade vermittelt. Nein, auch nicht in das verheißene Land gebracht. Nein. Nun erkennet. Sie sagen, wir können es nicht tun. Ihr Methodisten, ihr Baptisten, ihr alle, ihr seid bis zu der Grenze gekommen. Und dann habt ihr gesagt, ich kann es nicht. Was werden die Leute sagen? Was wird die Methodistenorganisation oder die anderen Organisationen sagen? Wenn ich in Zungen reden werde, und dann wird jemand denken, ja, was ist jetzt mit dem passiert? Sie werden mich aus der Organisation heraus tun. Seht ihr? Dieselbe Sache. Lasst mich euch die Sache so sagen. Hebräer 6 und Hebräer 10. Ihr könnt in diesen beiden Kapiteln lesen. Wir, die wir einmal erleuchtet waren und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes und die zukünftige Welt und ihre Kräfte geschmeckt haben und die empfangen haben, die Erkenntnis der Wahrheit, und sich dann abwenden und den Sohn Gottes aufs neue kreuzigen, können sich nicht wieder erneuern und geben ihn der Schande preis. Wenn ein Mensch gerufen ist, Prediger zu sein, natürlich, der rief ihn. Gut, er kommt, tut Buße über seine Sünden, wird gerettet. Dann wird er ein Gläubiger. Und dann vielleicht kann er noch nicht vom Rauche loswerden und hat noch weltliche Dinge im Sinn, Lust in seinem Herzen und so weiter. Und dann geht er hin zum Altar, bittet Gott, heilige mich, der zweite Gnadenschritt. Und dann schaut er hinüber in das verheißene Land und kommt an die Grenze. Und dann kann er nicht mehr weitergehen. Dann muss er den Jordan überqueren. Das ist alles. Oder zurückbleiben. Seht, er ist erleuchtet, hat teilgehabt, hat die Erkenntnis der Wahrheit empfangen. Christus ist die Wahrheit. Wie kommen wir in Christus hinein? Nicht durch Organisation, nein. Durch Wassertaufe, nein. Durch einen Geist sind wir alle zu einem Leibe getauft worden. Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Lutheraner, Einheit, Zweiheit, Dreiheit, Leute, wer immer es sein mag. Durch einen Geist sind wir alle zu einem Leibe getauft worden. Aber wer die Erkenntnis empfangen hat, er schaut dann hinüber, sagt ja, oh, das ist wunderbar. Aber wenn ich das empfange, dann wird die Denomination mich hinaustun. Das kann ich doch nicht. Sie glauben doch nicht daran. Was werden meine Menschen sagen? Und meine Gemeinde? Dann wird der Bezirksvorsteher kommen und noch einige mit ihm. Und die werden mir schon sagen, wenn du das und das tust, raus mit dir aus der Organisation. Wenn du den und den hier hören wirst, raus mit dir aus der Organisation. Oh, was ist mit solchen Leuten und mit solchen Predigern? Sie müssen nach Golgatha zurückkommen, damit etwas mit ihnen geschieht. Ihr müsst überzeugt sein, dass es Gottes Wort ist und die Kraft Gottes auf euch kommt, der Heilige Geist euch erfüllt, dann steht ihr da mit Christus. Amen. Halleluja. Amen. Ein Mann wird den Nächsten respektieren müssen. Wenn er sieht, dass jemand ein Mensch ist, der einsteht für das, was recht ist. Man muss den Hut ziehen vor Leuten, die einstehen für das, was sie aus der Bibel erkannt haben. Sie stehen ein für das im Prinzip in allem, was recht ist. Wir müssen Respekt haben vor Menschen, die ihren Stand einnehmen vor Gott und sein Wort. Natürlich, so muss es mit Gott sein. Wenn er einen Mann findet, dem er vertrauen kann, ihm sein Wort zu offenbaren, dann soll er stehen. Er soll stehen auf der biblischen Belehrung und es den Menschen beweisen. Dann nehmt ihr Gottes Wort, jedes Wort Gottes, so wie es geschrieben steht. Und Gott ist verpflichtet, direkt zu kommen und es zu bestätigen mit Wundern und Zeichen, wie er es zugesagt hat, dass es tun würde. Nicht stoppen bei dem Ersten und dann stehen bleiben. Nein, es gibt so vieles, wir müssen weitergehen. Ein Land, nicht nur Weintrauben, ein Land von Milch und Honig überfließend. Alles gehört uns, nicht nur die Weintrauben. Da blieben wir stehen. Oh ja, man sagt, ich habe den Heiligen Geist, ich rede in Zungen. Ja, schön und gut. Aber es sind einige, die gehen weiter. Warum bleibt ihr hier stehen? Seht teilhaftig geworden des Heiligen Geistes. Geschmeckt die Kraft der zukünftigen Welt. Wenn sie dann zurückfallen zu der alten Sache, Methodisten, Baptisten, Presbyterianer und so weiter, und dann kreuzigen sie für ihre eigene Person den Sohn Gottes aufs Neue und geben ihn der Schande preis. Und jetzt im Laodicea Gemeindezeitalter ist Christus draußen außerhalb dieser Pfingsterweckung und er klopft hinein, möchte wieder hereinkommen. O Gott, habe Gnade und Barmherzigkeit. Wenn ihr auch mit mir nicht übereinstimmt, forscht doch in der Schrift, forscht doch in der, ob die Zeit, in der wir leben, nicht mit dem übereinstimmt, was gesagt wird. Ich habe noch eine Ermahnung für euch. Dimas Shekel hat es dokumentiert. Und ihr wisst, ich habe es schon gesagt, dort in der UN hat jemand in Zungen gesprochen, in französischer Sprache. Und dann kam die Auslegung von einem, der gar nicht Französisch kannte. Und dann wurde gesagt, du hast den schweren Weg gewählt. Und deshalb wird dich ein großer Lohn erwarten im Himmel. Ich habe es hier aufgeschrieben. Bruder Demas Shekerian, und hat es sogar durch einen Notar bestätigen lassen. Und dieser Mann, der ein Baptist war und plötzlich wurde er geistgetauft, stand da und sprach in Zungen, jemand anders legte aus. Und dort in Los Angeles. Aber was ist jetzt? Jetzt ist Hollywood in der Kirche, in der Gemeinde. Heute heißt es, gib $25 und ich werde für dich beten. Oder gib von deiner Ernte, sonst wird deine Ernte kaputt gehen. Und es geht nur noch um das Opfer. Wann ist es dahin gekommen, dass die Pfingstler hinter dem Gelde her sind? Meine Brüder, in biblischen Tagen haben sie doch verkauft, was sie hatten und haben es verteilt untereinander. Und heute? Heute müssen wir immer den neuesten Cadillac haben, sonst sind wir nicht geistlich. Es ist eine Schande, es ist Sünde. Und wenn wir nicht einen Palast bauen können als Kirche, größer wie die Methodisten und so weiter, dann meinen wir, es ist nicht recht. Was wir heute brauchen, ist nicht eine bessere Gemeinde. Und wenn wir eine arme Mission hätten und wenn wir unter einem Eichenbaum versammelt wären, was wir brauchen, ist dieselbe Kraft, dasselbe Feuer, dieselben Erlebnisse, wie die Gläubigen sie am Anfang hatten. Wir sind in einer furchtbaren Verfassung. Die Gemeinde, was ist es? Wir sind getrennt. Eine nach dahin, eine nach dorthin. Große Organisationen. Jeder geht seinen eigenen Gedanken nach. Und es zeigt im Schattenbild, was damals geschah, und wir tun das Gleiche. Ich glaube, dass das Kommen Jesu Christi schon überfällig ist. Aber Gott ist langmütig. Er will nicht, dass jemand umkommen soll. Er übt Langmut. Er wartet, er hält den Zorn zurück. damit die Letzte noch hinzukommen. So wie es war in den Tagen Noahs, so wird es sein in den Tagen des Menschensohnes. Gott war langmütig, geduldig. Er sieht die Gemeinde in dieser Verfassung. Was ist es? Anstatt in die rechte Verfassung zu kommen, gehen wir weiter weg. Wir sollten schon im Tausendjährigen sein, für Gott etwas tun. Wie vor 40 Jahren. Aber wir haben dieselben Fehler getan, wie sie taten. Und damals in Kades Barnea, dann 40 Jahre, um ihres Unglaubens willen. Organisationen, die Leute, was wäre geschehen? Nun ist auch welche Organisation? Alle von ihnen. Sondert euch ab. Ihr sagt, ja, kann ich in der Pfingstgemeinde sein? Kann ich in der Einheitsgemeinde sein? Um Geist ist sicher. Gott gibt euch den Heiligen Geist gleich. Wer ist er, Katholik oder Protestant? Solange ihr gläubig geworden seid, ein Kind Gottes, dass ihr wiedergeboren seid durch den Geist und Kinder Gottes geworden seid. Seht, mögen sie alle kommen, aus allen Organisationen. Wie Kohlen zusammengelegt werden müssen, um ein Feuer machen zu können. Man lässt die Kohle doch nicht allein. Das Feuer brennt erst richtig, wenn die Kohlen alle zusammengetan werden. Steht zusammen, kommt zueinander. Und zwar in Liebe. Das ist der Zement, der Mörtel, der die Steine im Gebäude Gottes zusammenhält. Die Liebe unter Brüdern. Daran wird alle Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Nicht, weil ihr Einheitsleute seid oder Dreiheits oder da oder dort geht. Nein, alle Welt wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dann wird die Welt erkennen, dass wir Christen sind, dass wir Brüder und Schwestern sind, wenn wir Liebe untereinander haben. Das ist das Kennzeichen wahren Christentums, Liebe untereinander. Wenn das unter uns ist, wird Gott ein Werk unter uns tun, das gewaltig sein wird. Es wird gut sein. Es ist Gottes Plan, bewegt euch hinein. Nun seht, was taten sie? Sie gingen bis zur Grenze. Und sie sagten, es ist unmöglich, und so sagt der Hebräerbrief dann, es ist unmöglich für die, die geschmeckt haben und dann abgefallen sind, und die zukünftige Kraft der Welt geschmeckt haben und hatten die Erkenntnis der Wahrheit, haben in das Land hinübergeschaut und sagen, ich kann es nicht. Das haben sie damals getan. Und was geschah? Sie sind alle umgekommen in der Wüste. Wenn wir meinen, dass Gott es uns schuldig ist, weil wir so und so sind, der und der, und die Methodisten meinen, ja, Gott ist es ihnen schuldig, und die Einheitsleute und die Dreiheitsleute und alle, sie meinen, Gott ist es ihnen schuldig, dann sind wir alle verkehrt. Das Volk Israel war in der Wüste 40 Jahre lang. So hat es mit der Pfingsterweckung gemacht. Man sagt, wir haben den Beweis, dass Zungen reden, wir haben göttliche Heilung. Sicher, das hatten sie auch. Sie hatten die erhöhte eherne Schlange. Und ihr sagt, ja, Bruder Brennen, wir Einheitsleute, wir haben das und das, natürlich, auch das haben sie gehabt. Aber sie blieben außerhalb dem Land der Verheißung durch die 40 Jahre. Es kam nicht darauf an, was sie getan haben. Gott hat sie gesegnet, natürlich, so steht es geschrieben. Sie haben eine gute Ernte gehabt, sie hatten ihre Familien, sie waren dort und waren gesegnet, es ging ihnen wohl. Und manche von unseren Pfingstlern, natürlich, sie haben Gebäude, die Millionen Dollar wert sind. Alles ist wohl gediehen. Vor kurzem war ich in einer Versammlung und ein Bruder, der hier sitzt, war dort gegenwärtig. Ich sprach an einem Abend, als ich aus Jamaika zurückkam und für die vollen Evangeliumsleute, gerade den Menschen, denen ich meine Botschaft zu bringen versuchen wollte und zeigen, dass durch die Geschäftsleute die Gemeinden zusammengebracht werden, damit alle kommen können. Und wenn der Pastor nicht kommt, kommen die Leute, um zu hören. Und ich habe versucht, die Botschaft des Herrn den Menschen zu bringen, denn ich sah meine Brüder darin. Und ich predigte ziemlich rau. Und ein gewisser Führer stand auf und sagte, Bruder Brennem, ich möchte dir sagen, was ist mit euch Geschäftsleuten? Ihr seid hier in der Versammlung und ihr habt nur Zeugnis abgelegt dort in Jamaika. Ich habe das und das getan und dann hat Gott mich gesegnet. Ich habe irdisch das und das und das erreicht. Und ich habe vorher einen kleinen Wagen gefahren, dann einen großen. Und er gab mein neues Haus und gab mir dies. Und er sagte, diese Leute wollten doch solche Dinge nicht hören. Das ist doch im Gegensatz zu Pfingsten. Zu Pfingsten verkauften sie alles, was sie hatten, haben es den Armen gegeben. Das hättet ihr ihnen sagen sollen. Sie gingen mit Jesus und blieben mit ihm. Natürlich. Und dieser Führer an dem Abend stand auf und sagte, Bruder Brenem, dir möchte ich jetzt etwas sagen. Das ist, wo die Pfingstler damals oder die Urchristen ihren großen Fehler gemacht haben, als sie alles verkauften. Und ich sage euch nicht, verkauft euer Heim. Ich sagte, folget nur Christus. Und ich sagte, hör mal, Bruder, waren Sie denn nicht geleitet vom Heiligen Geist? Und er sagte, meinst du, dass der Heilige Geist Sie führen würde, einen Fehler zu tun? Ich sagte, ich kann Sie mit der Schrift beweisen, dass Sie keinen Fehler getan haben. Und wenn du mir das Gegenteil beweisen kannst, tu es doch. Seht, diese Menschen hatten nirgends wohin zu gehen. Sie verkauften und sie gingen umher. Und das wollte Gott, dass sie es tun. Und die Botschaft ist im ganzen Lande hörbar geworden, weil sie überall rund gehen mussten. Sie hatten kein Zuhause mehr, in das sie hätten nach Hause kommen können. Es war der Wille Gottes in jener Zeit. Seht, sie konnten nicht zurückkommen. Sie hatten ja nichts mehr, wohin zurückzukommen. Oh, wir Amerikaner sind fett geworden und haben alles, was wir brauchen. Wir wollen gar nicht mehr hören, was der Heilige Geist uns sagt. Seht, sie wollen es nicht. Die Sache ist die, ihr wisst ja, das Siegel des Heiligen Geistes muss sein in dieser letzten Zeit. Und die Heilige Schrift sagt, dass diejenigen Gnade gefunden haben, die da wehklagen und weinen, um all diese Dinge willen, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Wer von euch weint und wehklagt über die Gräuel und über das, was in diesem Lande vor sich geht? Kann ich 5 Leute in meiner Stadt finden? Könnt ihr sie in eurer Stadt finden, in meiner, in eurer Gemeinde? Kann jemand die Hand heben? Wisst ihr von jemand? Seid ihr es selber? Dann hebt die Hand. Ob jemand wehklagt und weint, um der Dinge willen, in der Gemeinde des Herrn. Seht ihr, keiner hebt die Hand. Wir brauchen den Eifer. Die Pfingstgemeinde muss zurückkommen zu ihrer ursprünglichen Verfassung. Zu dem Stand, wir sind fett geworden, setzen uns hin und lassen alle Dinge so gehen. Handeln wie die Welt, tun wie die Welt, reden wie die Welt, gehen zu weltlichen Unterhaltungen. Und Denominationen, Organisationen, Gemeindegebäude, alles ist da. Und dann sagen wir, Halleluja, wie David Duplessis gesagt hat, es sind jetzt Großkinder, aber nicht mehr Kinder in der Gemeinde Gottes. Aber Gott hat doch keine Großkinder, er hat nur Kinder. Gott ist nicht Opa, Gott ist Vater. Aber was ist es? Wir bringen unsere Kinder mit hinein und sie kommen. Dann heißt ja, er gehört zur Pfingstgemeinde, ist das nicht wunderbar, er ist Pfingstler geworden. Was hat das denn zu sagen? Ein Großkind. Ein wirklicher Sohn Gottes ist im Feuer. Amen. Voller Feuer, er nimmt keine Rücksicht. Er steht da, legt Zeugnis ab. Nichts kann ihn zurückhalten. Er geht vorwärts mit Gott, geleitet durch den Geist. Er folgt dem Geiste. Und wie es im Propheten Hesekiel geschrieben steht, von dem Wagen mit den Rädern und die lebenden Wesen und so weiter. Nun seht, es waren lebende Wesen, nicht tote Wesen. Gebt Acht, sie blieben dort und sie hatten ihre Familien dort. Sie waren versorgt, gesegnet. Sie hatten eine wunderbare Zeit. Aber wie lange blieben sie dort? Die Bibel sagt, sie blieben dort, bis all die alten Streiter gestorben waren. Alle die, die gesagt haben, Ehre sei Gott, wir gehören zu der Pfingstgemeinde, wir gehören da, wir gehören dahin. Halleluja, preis sei Gott, die anderen sind ja alle verkehrt. Jo, wir sind diejenigen, die auf Weissagung gegründet sind und dies und jenes. Und sie haben so lange gestritten über bestimmte Lehren, bis sie gestorben sind. So ist es jetzt geschehen, sie sind gestorben. Jede Organisation ist tot. Und ich kann jeden Theologen nehmen, der meint, er ist ein Historiker. Vielleicht sind heute hier 2 der besten Historiker unter uns im Lande. Und zeigt mir, ob jemals Gott durch eine übernatürliche Erweckung gewirkt hat, wenn die Gemeinde sich organisiert hatte. Wo geschehen übernatürliche Dinge? Wo geschieht das, was Gott tut? Doch nicht mehr, nachdem sie organisiert haben. Sie sterben dann und stehen nicht wieder auf. Zeiget mir, wo eine Organisation sich neu erhoben hat. Nein, sie sterben, sobald sie sich organisieren. So geschah es mit der Pfingsterweckung. die alten Streiter. Sie sagten ja, wir haben etwas Neues und haben gesagt, Halleluja. Und dabei blieben sie stehen. Die einen unterschieden sich von den anderen, aber sind alle gestorben. Ich kann keine Rücksicht mehr nehmen. Sie sind gestorben und sind zurückgeblieben. Alles ist erstorben. Was war es? Eines Tages kam einer aus ihrer Mitte. Er sagt, das ist doch nicht alles, was geschrieben steht. Was taten sie? Immer waren sie auf demselben Grund und Boden, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Immer wieder um dasselbe Gebirge. Und heute heißt Apostelgeschichte 2, Vers 4 und so weiter. Empfangt den Heiligen Geist, redet den Song. Ehre sei Gott. Und meinen, das ist alles. Immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe. Natürlich, das ist in Ordnung. Aber warum bleibt ihr immer, warum tretet ihr immer auf derselben Stelle und geht nicht vorwärts? Ist das alles? Es heißt, Ehre sei Gott, ich gehöre der Pfingstgemeinde, ich gehöre der und der. Immer dasselbe, was Methodisten, Baptisten, Katholiken, Lutheraner, was sie alle schon getan haben. Und sind gestorben auf ihrem Wege. Seht, ich weiß, es ist schwer. Ihr könnt es nicht erfassen. Aber ich weiß, es ist die Wahrheit. Was die Gemeinde heute braucht, ist eine gute Dosis der Arznei des Evangeliums, dass ihnen geholfen wird. Wo alles von ihnen genommen wird. Was wir heute benötigen, ist die Kraft des Heiligen Geistes zurück zum Geiste. Seht, denn im Alten Testament, das war ein Schattenbild auf das Neue Testament. 40 Jahre später, immer noch. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Nach 40 Jahren, immer dasselbe, immer dasselbe. Ehre sei Gott, sagt es, Halleluja, sagen sie. Ganz steif und tot fast. Ja, wir haben das und das getan und Gott ist mit uns und so weiter. Oh, ihr armen, zurückgerutschten oder Gefallenen, was ist los mit euch? Fühlt ihr euch nicht elend? Wie könnt ihr gehen, wohin der Geist euch führen möchte? Eure Organisation lässt euch nicht. Ihr habt einen Punkt hinter dem gemacht, was ihr zu glauben meint. Wir haben ein Komma gemacht. Denn es ist nicht nur das, was ihr glaubt, es ist noch mehr, was zu glauben ist. John Smith, Wesley, Alexander Campbell, viele haben manches geglaubt und haben einen Punkt gemacht hinter dem, was sie glauben, anstatt offen zu sein für mehr und weiterzugehen. Tod in den Wegen, denen sie gegangen sind, anstatt jetzt in die Fülle der Segnungen Gottes zu kommen. Was geschah? Eines Tages kam der alte Josua, er glaubte jedes Wort, natürlich. Er sagte, das ist alles wahr. Natürlich, er hat seine Verheißung gehalten. Aber das ist doch nicht alles. Wir haben die Weintrauben, natürlich, aber das ist doch nicht alles. Da ist doch ein ganzes Land voller Frucht. Warum bleiben wir hier immer um denselben Berg herum? Können wir nicht vorwärts gehen? Amen. Die Pfingstgemeinde sitzt in den Organisationen schon 40 Jahre lang. Das ist doch lang genug. Bruder, lasst uns aufstehen und vorwärts gehen. Das verheißene Land ist doch da. Gott hat uns Verheißungen gegeben. Die Dinge, die ich getan habe, werdet auch ihr tun. Dieselben Segnungen, dasselbe ist da, dieselbe Kraft. Alles ist dasselbe geblieben. Aber was müsst ihr tun? Erst zum Jordan kommen. Stirbt euch selbst in euren Satzungen und Dogmen. Erinnert euch daran. Er sagte, ihr reist immer wieder hier. Ihr seid bis zur Grenze gekommen. Ihr wisst ja, das war das Gebirge, das Esau gehörte. Es war im Gebirge sehr. Und dann hieß es ja, wenn ihr durchziehen wollt, dann müsst ihr bezahlen und so weiter. Bleibt nicht nur an der Grenze stehen, da kann ich euch nicht segnen. Nein, ihr müsst durchgehen. Methodisten, Baptisten und so weiter. Ihr geht alle nur so weit. In jeder Erweckung sind Zwillinge entstanden. Immer wieder, ganz gleich wann und wo, wie Esau und Jakob, alle beide Söhne Isaaks. Esau, ein Mann der Welt, religiöser Mann, er sorgte sich um die Dinge, er sorgte für seinen Vater, feiner Mensch. Aber Jakob, er hatte die Unterscheidung, er wusste, das Erstgeburtsrecht bedeutete ihm alles und er gab nichts darum, wie er es bekam. Das ist heute der geistliche Mensch. Da habt ihr euren Esau, der alles tut, was er kann. Aber er geht nicht weit genug. Aber Jakob, er hat sich nicht an dem aufgehalten, was Esau tat. Er ging vorwärts. Seht, und ihr, erkennt ihr nicht, was in den 40 Jahren geschehen ist, ihr Brüder? Wollt ihr noch weiter 40 Jahre bleiben und alles zugrunde richten in den Denominationen? Lasst uns aufstehen und vorwärts gehen. Das verheißte Land ist vor uns. Jede Verheißung dieses Buches gehört uns. Jordan bedeutet Tod. Ihr müsst euch selber sterben, ehe ihr hinübergehen könnt. Menschen sind lauwarm. Die Bibel sagt es. Um die Brüder damals, um das Gebirge. Es ging ihnen gut, sie hatten genug zu essen, Manna fiel vom Himmel. Es war alles gut, aber sie waren immer noch nicht im Land der Verheißung, so wie mit der Gemeinde zu Laodicea. Jetzt, sie sind gesegnet und Gott hat ihnen manches gegeben, aber sie sind noch nicht in dem Land der Verheißung. Sie waren nicht in der Verfassung, hineingehen zu können. Seht, aber damals kamen sie dann zu dem Punkt, wo sie sich sagten, jetzt ist die Zeit gekommen. Sie gingen im Gebirge Esaus umher. Und was geschah? Da war Moab sicher und Moab war eine Organisation. Natürlich, er gab den Methodisten ihren Platz, den Baptisten ihren Platz, den Pfingstlern ihren Platz. Sagt nichts dagegen, aber geht dran vorbei. Und sagt Gott segne dich, Bruder, aber geht weiter, bleibt nicht stehen. Wünscht allen Gottes Segen, aber lasst du nicht aufhalten, geht weiter. Seht, geht bis zum Jordan. Nun, man sagt, höre doch mal, Moment, bleibt euch. Nein, hört gar nicht, wünscht ihnen Gottes Segen, geht weiter, Gott sei mit dir, Bruder, geht weiter, geht weiter. Geht weiter bis zum Jordan, denn wir sind im Begriff, in das Land der Verheißung hinüberzugehen, unter der Kraft Gottes. Jesus sagte, die Werke, die ich getan habe, wird auch ihr tun. Visionen, große, mächtige Dinge sollten geschehen in der Gemeinde. Gott will die Gemeinde hinübernehmen. Aber sie gehen herum, um das Gebirge, herum und herum. Sie kannten ihn doch schon. Es ist ein Organisationsberg. Oh, Bruder Brennim, wir haben das und das hier, ja sicher. Aber ihr wisst ja, es ist immer auf derselben Stelle, auf der ihr euch bewegt. Esau, die große Organisation. Und Israel hat sich selber einen Berg gemacht. Eines Tages sprach Gott, verlasset diesen Berg. Ich will euch weiterführen. Sicher, ihr seid gesegnet worden, aber das hilft euch jetzt nicht mehr. Geht weg von hier, damit ich euch segnen kann. Hinüber in das Land, das von Milch und Honig überfließt. Dahin will ich euch bringen. Das braucht die Gemeinde heute. Sie muss von hier gehen und vorwärts gehen. Verlasst diesen kalten, formellen Zustand. Ihr Brüder aus der Pfingstgemeinde, ob Einheit, Dreiheit, was ihr seid. Ihr alle, woher ihr seid, sind wir nicht lang genug hier gewesen? Lasst uns die Unterschiede vergessen und unsere Herzen zusammentun, unsere Hände zusammentun und unsere Motive und unser Vorhaben und zusammen vorwärts gehen, Jesus Christus als den Gekreuzigten verkündigen und seinen Sieg kundtun und vorwärts gehen. Er wird uns mehr geben, wie wir erbitten und erflehen können. Ihr könnt diese Schattenbilder Gottes nicht zunichte machen. Nein, das, was damals im Irdischen geschah, geschieht jetzt im Geistlichen. Damals mit Israel, jetzt mit der Gemeinde heute. Und wir sind jetzt fast am Ende des Weges. Es ist Zeit, dass etwas geschieht. Ich möchte über den Jordan hinübergehen. Hinein in das Land der Verheißung. Wir haben gute Dinge gesehen, natürlich. Wir beanstanden ja nichts. Aber lasst uns doch zusammentun, Brüder, und vorwärts gehen. Wir müssen hinübergehen. Der Josua, der Heilige Geist, der die Verheißung Gottes gegeben hat. Er ist hier, um uns weiterzuführen. Josua hat niemals gezweifelt. Nein, er war Gottes General. Das stimmt. Er war Gottes General. Und er ging vorwärts, hat das Volk Israel geführt. Und derselbe Heilige Geist, der General Gottes, er der Hauptmann, er ist derselbe, der zu Josua kam vor Jericho, als er ihn fragte, bist du, gehörst du zu uns oder nicht? Und er sprach, ich bin der Heeresoberste des Heeres des Herrn. Und keine Organisationen werden es schaffen, so spricht der Herr. Das könnt ihr euch aufschreiben. Schreibt das in euer Buch und seht, ob es recht war oder nicht. Keine Organisation wird euch hinübernehmen. Nein, niemals. Aber der Heilige Geist wird euch hineinführen. Amen. Liebt ihr ihn nicht? Glaubt ihr ihm nicht? Wollt ihr ihm nicht dienen? Oh, das ist der Beweggrund meines Herzens. Ich möchte sagen, Herr, ich möchte Jesus gerne sehen. Oh, dass ich mich aufschwingen könnte, jeden Bruder, alle zusammenbekommen, ob sie da oder dort gehen, in der Gemeinde Gottes, in der Pfingstgemeinde, überall. Brüder, wer ihr seid, Brüder, kommt, Gott will uns weiterführen. Kommt, ihr aus der Pfingstgemeinde, kommt aus der Gemeinde Gottes, kommt, wer immer ihr sein mögt, kommt, wir wollen unsere Herzen zusammentun. Der Kampf untereinander ist vorüber, der Streit zu Ende. Vorwärts wollen wir gehen, gemeinsam, Halleluja. Und wenn es noch so stürmisch sein mag, an dem Ufer des Jordans, wir möchten hinübergehen in das Land Kanaans, dort, wo wir unser Besitztum einnehmen. Oh, wer kommt mit mir und geht mit mir? Ich bin auf dem Wege in das verheißte Land. Ich bin auf dem Wege zum verheißten Land. Wollt ihr gehen? Dann lasst uns aufstehen. Jetzt singt er. An dem Ufer Jordans stehe ich, wo es stürmisch ist, und bin im Begriff hinüberzuschreiten in das Land, in das schöne Land Kanaan. Da, wo mein Besitztum, mein Erbteil ist, lass uns die Hände heben und singen. Ich bin auf dem Wege in das verheißene Land. Ich bin auf dem Wege in das verheißene Land. Oh, wer wird mit mir kommen und mit mir hinübergehen? Ich bin auf dem Wege in das verheißene Land. Mit mir gehen. Mit mir hinübergehen. Ich bin auf dem Wege in das verheißene Land. Wir möchten nichts anderes, das es uns führt, sondern der Sohn Gottes in jedem Zeitalter. Und dass er uns führt. Wir möchten ihm begegnen. Ihr Einheit, Zweiheit, Dreiheit, Methodisten, Baptisten, und schüttelt einander die Hände und sagt: Gott segne euch. Ich bin auf dem Wege zum weißen Land. Ich bin auf dem Wege. Wer wird mit mir gehen? Oh, fühlt ihr nicht besser? Lasst mich euch zeigen. Ich war in einer der berühmten Denominationen vor ungefähr 3-4 Wochen. Was geschah? Ich gab den Altarruf, 4-5 Sünder kamen, und dann fragte ich: Wird jemand kommen von den Gläubigen und mit diesen Menschen beten? Und es war eine Pfingstgemeinde und es kam niemand. Und ich fragte wieder: Möchte nicht jemand von den Gläubigen kommen und mit diesen beten? Ich war so erschöpft. Und ich fragte wieder: Wird jemand doch bitte kommen und mit diesen Menschen beten? Und ich konnte keinen davon überzeugen zu kommen. Oh Brüder, vor 40 Jahren, wenn einer nach vorne kam zum Altar, waren 50 um ihn, mit ihm zu beten. Ihre Herzen brannten mit dem Feuer. Wenn ihr von Baptisten sprecht, ich war vor kurzem in Kentucky in einer Missionaren-Baptisten-Gemeinde. Manchmal sagt man, sie sind kalt und formell, aber sie sind nicht so formell wie die im Norden. Manchmal schlagen sie dem einen auf den Rücken, aber sie drängen hindurch. Ich war dort, wo meine Großmutter begraben ist und manche der Angehörigen. Und ich predigte das Kommen des Herrn, die Taufe im Heiligen Geist und so weiter. Und die Leute begannen zu jauchzen. Es war entfernt. Man muss 30 Meilen abseits von einer Hauptstraße gehen. Dort haben die Leute gejauchzt und Gott gepriesen. Und ich machte einen Altarruf. Und ich sagte ihnen, dort ist meine Großmutter. Sie starb in meinen Armen. Und andere sind dort. Und sie sagte, Billy, ich sehe dich dort wieder. Ich sagte, dort warten schon so viele auf uns. Halleluja. Und ich sagte, Sünder, kommt. Jesus ladet euch ein. Und sie schrien, Herr, sei mir gnädig, einem Sünder. Mindestens 20 kamen nach vorne, ehe ich überhaupt den Altarruf gab. Ich sprach erst. Und wir sollten eigentlich um 11 Uhr schon essen und haben dann erst um nach 2 Uhr an dem Nachmittag essen können. Sie weinten, beteten und weinten ihr lieben Gott. Und das war in einer Baptistengemeinde, spricht jetzt von Pfingsten. Seht, und dann kommt man in eine Pfingstgemeinde und die Sünder geben ihr Leben dem Herrn. Und niemand konnte ich überzeugen zu kommen, als Knecht Christi, konnte ich sie nicht überzeugen zu kommen, mit denen zu beten, die gekommen waren. Hab ich den Verstand verloren? Ist mit mir etwas verkehrt? Ich habe meine Frau gefragt. Ich sagte, Liebling, sage mir, was ist mit mir los? Ich fragte Bruder Mohr. Ich sagte, bin ich verrückt geworden? Was ist los? Habe ich, wie Agrippa zu Paulus gesagt hat, dein Studieren hat dich verrückt gemacht? Ich sagte, nein, es kann nicht sein. Nein, jemand muss dafür einstehen. Jemand muss es sagen. Ein großer, berühmter Prediger sagte mir, ich glaube, du bist ein Mann Gottes. Lass mich meine Hände auf dich legen und für dich beten. Du kritisierst die Menschen so viel. Ich sagte, Bruder, glaubst du das so? Und er sagte, aber das ist doch nicht deine Sache. Er sagte, deine Sache ist für die Kranken zu beten. Ich sagte, Unsinn. Niemals. Gott gibt doch nicht eine Gabe nur für Fische und Brot, dass die Menschen deswegen kommen. Nein, er gibt Gaben und Dienste, damit sein Wort verkündigt werden kann. Natürlich. Und ich sagte, ihr wisst, wer er ist. Ich sagte, du hast ein zu großes Programm. Du brauchst das Geld. Ich brauche es nicht. Ich habe kein Programm. Ich kann mich vom Heiligen Geist leiten lassen und das Wort predigen. Halleluja, Ehre sei Gott. Ich bin froh, Pfingstler zu sein. Das kann ich allen sagen. Ich bin Pfingstler. Ich habe den Heiligen Geist empfangen, nicht eine Pfingstorganisation. Das ist weit davon entfernt. Ich bin Pfingster durch die Erfahrung. Jesus Christus ist mein Erlöser. Ich liebe ihn. Und ein anderer großer Mann in einer Organisation. Er sagte, Bruder Brenn, wenn nur Kompromisse schließen können, ist über einige Dinge mit uns. Wir würden dich im eigenen Flugzeug zu den Hauptstädten der Welt bringen und mit dir sein. Ich sagte, schäme dich, mich zu fragen, dass ich Kompromisse eingehen soll. Glaubst du nicht, dass ich ein Diener Gottes bin? Und ich sagte, zeige mir, wo ich verkehrt bin. Und ich sagte, wie kannst du nur so etwas tun, Bruder, und mich darum bitten, Kompromisse zu schließen? Ja, er sagt, ich glaube, du bist ein Mann Gottes, denn vor Jahren lag meine Frau am Krebs im Sterben. Und in der Versammlung hast du zu ihr gesprochen durch die Gabe der Offenbarung. Und sie wurde plötzlich geheilt auf der Stelle. Und ich sage, dann schämst du dich nicht, mich zu bitten, Kompromisse zu schließen mit dem Worte Gottes? Das haben doch schon die Väter getan und haben versagt. Seht, es muss eine solche Erschütterung kommen, dass wir zum Bewusstsein gebracht werden. Ich bin auf dem Wege in das verheißene Land. Ich bin auf dem Wege in das verheißene Land. Und wer wird mit mir gehen? Wer wird mit mir hinübergehen in das verheißene Land? Ich bin auf dem Wege in das verheißene Land. Ich bin auf dem Wege in das verheißene Land. Oh, wer wird kommen und mit mir gehen hinüber in das verheißene Land? Ich frage mich jetzt, während wir alle stille sind, nur der Ton der Musik zu hören ist. Ist ein Sünder hier, der noch nicht erlebt hat, wovon ich gesprochen habe? Und ihr glaubt, dass es die Wahrheit ist, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass der Zorn Gottes ihn getroffen, dass er auf Golgatha starb für uns Sünder. Er starb euren Tod, damit ihr gerettet werden könnt. Ich bitte euch, lade euch ein, zu diesem Altar zu kommen, um mit Gott versöhnt zu werden durch Jesus Christus. Wenn ihr Gemeindemitglieder seid, nichts als eure Organisation geht, auch wenn ihr Pfingstler seid, Methodisten, Baptisten, Katholiken, Juden oder was Orthodoxe, was immer es sein mag, wenn ihr nur die Organisation kennt und noch nicht verwandelt seid und ohne Kompromisse zu schließen dem Herrn folgt und nichts mit der Welt zu tun haben möchtet, sondern gestorben seid und in Christus lebendig sein möchtet, wenn ihr die Erfahrung noch nicht gemacht habt, wollt ihr nicht bitte zum Altar kommen? Ihr ohne den Heiligen Geist, wollt ihr nicht auch kommen, die ihr den Heiligen Geist empfangen möchtet, während wir singen? All ihr Pilger, die ihr mit uns einstimmen möchtet, lasst uns zum verheißenen Land gehen. Ich bin auf dem Wege. Ich lade euch ein zu kommen. Es liegt an euch, was ihr tut. Ich bin auf dem Wege zum verheißenen Land. Gott segne euch, Brüder. Oh, wer wird kommen und mit mir gehen hinein in das verheißene Land? Ich bin auf dem Wege in das verheißene Land. Ich bin auf dem Wege in das verheißene Land. Oh, wer wird kommen und mit mir gehen hinein in das verheißene Land? Wann werde ich das Angesicht meines Vaters schauen und in seinem Schoße ruhen? Ich will es euch sagen, während wir jetzt singen. Ich stand dort in Jeffersonville vor 31 Jahren in meiner ersten Erweckung und wir sangen an dem stürmischen Ufer des Jordans sind wir angekommen und schauen hinüber in das Land Kanaans, das schön ist. Dort ist mein Erbteil. Und ich taufte an jenem Nachmittag 500 Menschen als Prediger der Missionarin Baptistenkirche. Und plötzlich sagte mir etwas, als ich die 17. Person taufte, schau auf. Und ich schaute auf, da kam die Feuersäule herab und die Stimme ertönte, wie Johannes der Täufer gesandt wurde vor dem ersten Kommen Christi. So wird deine Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgehen. Später sagte ich es anderen Baptistenpredigern, die Associated Press hat es geschrieben und berichtet, es ging nach Kanada hinein und die Associated Press hat es überall verbreitet. Nun seht, Brüder, deine Verheißungen sind wahr. An dem stürmischen Ufer Jordan stehe ich und schaue schon hinein in das herrliche Land. Lasst uns hingehen zum verheißenen Land. Hier sind Menschen, sie möchten Gott finden, sie möchten ins verheißene Land gehen. Vielleicht ihr Prediger, ihr Brüder, die ihr eine Last auf eurem Herzen habt für andere, wollt ihr nicht kommen und euch hier hinstellen. Ihr, die ihr Christus aufnehmen wollt, möchtet ihr nicht jetzt kommen. Stellt euch hier um den Altar. Männer und Frauen, Jungen und Mädchen sind hier. Sie wollen Christus als persönlichen Heiland annehmen. Oh, lasst uns stehen an dem stürmischen Ufer des Jordans. Moses war dort, schaute hinüber, aber ihm war nicht gestattet, hineinzugehen, weil er versagt hatte. Josua nahm die Verordnungen Gottes, ging hinüber. Die Gnade Gottes wird uns hindurchführen. Oh, an diesem stürmischen Ufer des Jordans stehe ich. Oh, Junge und Alte sind gekommen. Wir schauen hinüber in das Land Kanaans, so herrlich und schön. Dort liegt mein Erbteil. Ich bin auf dem Wege in das verheißene Land. Ich bin auf dem Wege in das verheißene Land. Oh, wer wird kommen und mit mir gehen? Ich bin auf dem Wege in das verheißene Land. Seid alle in Andacht für einige Momente. Ich möchte zu diesen Leuten sprechen. Freunde, heute etwas musste zu euch sprechen, um diesen Stand einzunehmen. Jesus sagte, alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer mein Wort hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Es gibt nur eine Form des ewigen Lebens, und das ist das Leben Gottes, Zoe. Und weil ihr euch erhoben habt, von eurem Sitz hergekommen seid, zeigt es, dass ein Geist euch bewegt hat. Ihr seid überzeugt, dass ihr verkehrt getan habt. Der Heilige Geist hat euch dahin gebracht, euren Stand einzunehmen. Wer mich bekennen wird vor den Menschen, den werde ich vor meinem Vater bekennen und den heiligen Engel. Das ist die Verheißung. Er kann sie nicht zurücknehmen. Es ist seine Verheißung. Es gibt kein Zurücknehmen. Er ist hier, euch zu geben. Weil ihr euren Stand für ihn eingenommen habt, wird er für euch an jedem Tage stehen. Er nahm euren Platz. Jetzt seid ihr bereit zu erkennen, dass ihr verkehrt getan habt. Ihr kommt zu ihm und bittet ihn um Gnade. Glaubet an ihn. Empfanget, was Gott euch bereitet hat. Das Heil. Höret sein Wort. Johannes 5, 24. Wer meine Worte hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Nun, Gott wendet euch jetzt um. Das ist schon ein Teil des Heiligen Geistes, der die Umwendung bewirkt. Und der zweite Teil ist die Heiligung. Alle Unreinheit wird aus euch genommen. Der dritte Teil ist die Taufe des Heiligen Geistes, hineingetauft zu werden in den Leib Christi. Und dann kennt ihr die Kraft Gottes. Deshalb steht ihr heute hier. Ihr habt den ersten Schritt gemacht, Christus als euren Erlöser anzunehmen. Ich möchte, dass die Versammlung ihre Häupter beugt. Unser himmlischer Vater, diese Menschen stehen hier. Sie schämen sich ihres vergangenen Lebens. Sie stehen hier. Sie haben deine Stimme gehört. Und sie haben erkannt, dass sie verkehrt getan haben. Sie kamen, dich als persönlichen Heiland anzunehmen. Sie stehen hier, um gerechtfertigt zu werden. Gerechtfertigt durch Glauben haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich glaube dir, Herr. Ich glaube, deine Worte sind wahr. Wie ich heute stehe als dein Knecht, einer von ihnen, und trete für sie ein, für diese Menschen, und bringe in dein Gedächtnis, was du gesagt hast. Hier sind sie. Sie sind aufgestanden, sind hergekommen, denn sie sind überzeugt, dass du der Sohn Gottes bist. Und du starbst für ihre Sünden. Sie möchten deine vergebende Gnade. Herr, es ist unmöglich, dass sie es nicht empfangen. Du hast es verheißen. Es gehört ihnen. Sie glauben. Sie sind gekommen, es zu erleben. Du hast gesagt, wer sich deiner schämt vor den Menschen, vor dem wirst du dich schämen, vor dem Vater und den heiligen Engeln. Aber wer dich bekennt vor den Menschen, den wirst du bekennen vor meinem Vater und den heiligen Engeln. Herr, sie gehören dir. Sie sind überzeugt, verkehrt zu sein. Und durch das Wort Gottes sind sie hier und geben zu, dass sie verkehrt sind, möchten Vergebung. Ich bitte für ihre Seelen. Ich übergebe sie dir.